SWR Kultur. Gast vor 8.
Mit dem Bestseller Zurück zur Natur wurde Ernst Paul Dörfler Anfang der 1980er Jahre bekannt. Durch diese Kritik an industrieller Landwirtschaft geriet er damals ins Visier der DDR-Staatssicherheitsbehörde. Dörfler wuchs auf einem Bauernhof bei Wittenberg auf, promovierte später im Fach Chemie, machte dann aber Umweltschutz zu seinem Lebensthema. Außerdem ist er ein ausgewiesener Vogelkenner. In seinem aktuellen Buch »Das Liebesleben der Vögel« will er zeigen, welche Anpassungsstrategien Menschen von Vögeln lernen können und wie Vögel uns Informationen über den Zustand der Umwelt liefern können.
Willkommen bei SBR Kultur, Herr Dörfler.
Ja, hallo, Herr Lechler.
Was wäre denn ein Aspekt des vogeltypischen Liebeslebens, von dem wir uns eine Scheibe abschneiden könnten?
Ja, jede Menge. Auf jeden Fall die Vielfalt der Beziehungen. Vielfalt ist ja so ein Grundprinzip der Natur und Vielfalt sorgt ja für Stabilität. Vielfalt ist so etwas auch wie eine Lebensversicherung. Wenn ein Modell ausfällt, dann kann ein anderes Modell oder ein anderer Organismus eine andere Art einspringen. Und das ist etwas, womit die Natur ja schon 4 Milliarden Jahre gelebt hat. Und die Vögel seit 100 Millionen Jahren. Die haben also sehr viel Erfahrung gesammelt in Beziehungsfragen.
Sie gehen in Ihrem Buch ganz viele durch, Spatz und Amsel und Nachtigall bis hin zu Storch und Adler und auch Huhn, die unterschiedlichsten Vogelarten, und die sind ja auch total verschieden in der Partnerwahl, in der Nachwuchspflege. Welchen finden Sie denn besonders faszinierend? Kann man da einen rausgreifen?
Ja, Lieblingsvögel, ganz schwierig. Also ich mag natürlich die Kraniche, weil sie erstens in meiner Nachbarschaft leben und seit 5 Jahren ziehen sie auch nicht mehr den Süden. Ich habe sie also das ganze Jahr vor der Haustür. Und das Tolle bei den Kranichen ist das Prinzip der Gleichberechtigung. Das haben die Kraniche seit Millionen Jahren schon eingeführt. Das heißt, Männchen und Weibchen werben gleichermaßen umeinander und die teilen sich auch die Arbeit sehr gerecht auf. Ja, sie wechseln sich ab beim Brüten und auch bei der Betreuung des Nachwuchses. Es drückt sich also keiner vor der Arbeit.
Andere machen es dann wieder ganz anders. Also wenn man selber mal genauer hinschauen wollte, als Stadtmensch hätte man zum Beispiel Tauben reichlich vor Augen. Was lässt sich an denen beobachten?
Ja, Tauben, da gibt es natürlich erstmal verschiedene Arten. Ja, das sind die Stadt- oder Straßentauben. Dann gibt es aber auch die Ringeltauben. Die Ringeltauben bevorzugen die Saisonehe und die Stadttauben die Dauerehe. Also ich liebe natürlich die Ringeltauben, die gibt es eigentlich flächendeckend in der ganzen Bundesrepublik. Wo es Bäume gibt, gibt es Ringeltauben. Und die wählen jedes Jahr, jedes Frühjahr aufs Neue. Und das ist auch eine ganz interessante Geschichte, wie sie umeinander werben. Das sind so flugakrobatische Spiele, so Lampignon-Flüge mit Flügelklatschen. Und dann bauen sie halt Nest und das Nest ist sehr spartanisch und sie legen auch nur 2 Eier, aber sie sorgen gleichermaßen für den Nachwuchs.
Wie ist das überhaupt mit der Treue und der Bindung über eine Saison, wie Sie sagen, oder eben über ein ganzes Leben? Papageien bleiben ja, glaube ich, für immer zusammen, wenn sie sich mal gefunden haben. Im Garten sehe ich Elstern oft zu zweit rumfliegen.
Ja, also Papageien sind ja noch nicht heimisch, aber es gibt auch sehr viele heimische Vögel, die sich für längere Zeit festlegen, was die Partnerbeziehung angeht. Das sind vor allem größere Vögel, also Adler zum Beispiel, Kraniche nannte ich ja schon, aber auch Rabenvögel. Die Rabenvögel gehören ja zu den klügsten Vögeln und die klügsten Vögel bevorzugen tatsächlich dauerhafte Beziehungen. Also die Ehe von Rabenvögeln hält länger als die Ehe der Menschen, sagt man. Ja, und das das ist auch vernünftig. Wenn nämlich so eine Paarbeziehung erfolgreich ist, und der Erfolg wird ja gemessen an der Anzahl des Nachwuchses. Und wenn diese Beziehung erfolgreich ist, dann spricht eigentlich nichts dagegen, dass man an der Beziehung festhält. Und das machen viele langlebige Vogelarten. Aber bei den kleineren Vögeln, den Singvögeln, die haben ja nur eine Lebenserwartung von durchschnittlich 2-3 Jahren. Und da sind sie zum Erfolg verdammt. Und deswegen legen sie sich auch nicht fest auf einen Partner, zumal sie, wenn sie Zugvögel sind, wissen sie ja nicht, ob der Partner dann im Frühjahr wieder zur Stelle ist. Deswegen wird in jedem Frühjahr neu entschieden. Und was das Thema Treue angeht, hatten Sie auch angesprochen, da sind also gerade die kleinen Singvögel sehr flexibel, im Gegensatz zu den großen Vögeln, die sind relativ treu. Aber die kleinen Vögel, da sind die Weibchen offen für Fremdfliegen, also für Begattungen mit den Nachbarn, weil das auch eine Art von Versicherung gegen Totalausfall ist. Denn manche Vögel brüten nur einmal und wenn das Männchen unfruchtbar ist, dann ist die Mühe umsonst. Deswegen sind die Weibchen durchaus offen für einen Seitensprung, kann man vielleicht sagen. Und die Männchen sind sowieso immer dazu bereit.
Aber zuerst müssen sie sich ja auch mal finden. Also mir fallen gerade die Amseln ein, die ja auch sehr verbreitet sind bei uns. Über die weiß ich, dass die Schwarzen mit diesem auffälligen gelben Schnabel immer die Männchen sind. Und natürlich, dass die wahnsinnig schön singen. Das hat auch mit der Partnersuche zu tun, ne?
Ja, das ist ja das Besondere bei den Vögeln, im Gegensatz zu den Säugetieren. Ja, bei den Säugetieren wird ja nicht so geworben um die Partnerin. Da geht das also ziemlich leidenschaftslos, abrupt. Und bei den Vögeln, da spielt die Werbung, die Balz, eine herausragende Rolle. Und die dauert wochenlang. Und die Männchen sind ja darauf angewiesen zu werben, denn sie haben ja selbst kein aktives Wahlrecht. Bei den Vögeln, die Männchen können nur kandidieren. Ja, sie können sich bewerben bei den Weibchen, aber die Entscheidungen, die wirklich wichtigen Entscheidungen treffen die Weibchen.
Und was erkennt das Amselweibchen in dem Gesang des Männchens?
Das Männchen singt verschiedene Strophen und je mehr Strophentypen das Männchen beherrscht, umso begehrter ist es bei den Weibchen, weil Weibchen lieben einfach erfahrene Männchen. Die etwas älteren Männchen sind in aller Regel erfahrener und können mehr verschiedene Strophen singen. Und erfahrene Männchen haben dann auch meist die besseren Reviere und die bessere Futtergrundlage. Und das finden die Weibchen natürlich toll, weil den Weibchen geht es ja letzten Endes darum, gute Voraussetzungen für den Nachwuchs zu schaffen. Dazu brauchen sie einfach fitte Männchen. Und das sind die tollen Sänger. Also die tollen Sänger bringen in aller Regel viele Kinder zur Welt.
Man denkt dann bei diesem Thema Balzverhalten und Werbung auch an den Pfau. Warum betreibt der diesen irrsinnigen Aufwand? Noch dazu mit einer Schleppe, dachte ich, die für den Vogel ja eher hinderlich ist. Also warum gefällt das den Weibchen? Die sind ja nicht doof, die lassen sich ja nicht blenden von so einer Schleppe. Und dann ist er gar nicht so wendig, wie er vielleicht sein sollte.
Naja, da gilt das Prinzip der größten Behinderung. Die Weibchen lieben die Männchen mit der größten Flugbehinderung. Das heißt, die Männchen mit der längsten Schleppe, die am schwersten fliegen und am schwersten flüchten können vorm Fuchs, das sind die begehrtesten. Denn wenn ein solcher Pfau es geschafft hat, zu überleben, dann muss es also ein ganz toller Pfau sein. Und mit dem möchten sich die Weibchen auch gerne paaren. Ja, und das ist offensichtlich sehr erfolgreich. Und wenn die Paarung erfolgt ist, dann wirft er die Schleppe ab und dann ist er wieder lebenstüchtig.
Steckt da jetzt eine Lektion auch für uns Menschen drin oder nicht? Wir überlegen mal, bevor Ernst Paul Löffler noch von seinem Naturschützer und Autoren-Werdegang erzählt. Der begann ja, wie gesagt, noch in der DDR und hat ihm auch einige Dissidenz abverlangt. Davor hören wir das französische Duo O-O, so heißt ein hawaiianischer Vogel, zu Deutsch Schuppenkehl-Moho. Und ein bisschen geflügelt klingt hier auch der Gesang. Ernst-Paul Dörfler ist unser Gast vor acht in SWR Kultur am Abend. Ökologe, Vogelfachmann, Autor. Seit fast 4 Jahrzehnten schreibt er Bücher über Umwelt, Natur und Artenschutz. Wurde dafür vielfach ausgezeichnet, allerdings nicht von Anfang an. 1986, Herr Dörfler, also noch zu DDR-Zeiten, da haben Sie mit Ihrer damaligen Frau ein Buch geschrieben, das hieß Zurück zur Natur, ein kritisches Buch gegen Umweltzerstörung und das hatte Konsequenzen damals. Wie haben Sie die zu spüren bekommen?
Ja, Kritische Umweltthemen waren ja in der DDR nicht zugelassen, muss man sagen. Und wer sich für Umwelt engagierte und sich dazu äußerte, galt als Staatsfeind, weil Umweltprobleme durfte es ja im Sozialismus nicht geben. Ja, und das Problem war dann, dass man solche Themen nicht veröffentlichen konnte. Also es gab keine Medien, die bereit waren, so etwas an die Öffentlichkeit zu bringen. Und die Journalisten waren damals auch informiert. Wer mit mir ein Interview durchführte, würde fristlos entlassen werden. Ja, und dennoch ist es gelungen, dieses Buch zum Erscheinen zu bringen. Und zwar in Ost wie in West. Und das haben wir einem Lektor zu verdanken, der einen Trick angewendet hat. Der hat nämlich gesagt, schreiben Sie doch mal ein Manuskript, das genehmigungsfähig ist, aber mit dem gleichen Titel, Zurück zur Natur. Und dann haben wir das verfasst und hat aber die Manuskripte ausgetauscht und die ursprüngliche Fassung in die Druckerei gebracht. Das war ja nicht digital und dann wurde es gedruckt und ausgeliefert. Und so ist es gelungen, das ist völlig einzigartig, ein Buch in der DDR zu veröffentlichen, was in der Form nicht genehmigt wurde.
Was hatte das für Sie für Konsequenzen?
Na, erst einmal eine große Erleichterung. Das Buch war draußen. Das konnte man nicht mehr zurückholen und daraus nun einen Skandal zu machen, das war natürlich auch zweischneidiges Schwert, denn das wäre ja auch über die Westmedien dann gelaufen, weil der Verlag hat ja Westkontakte, das Buch ist im Westen erschienen, deswegen wurde das stillschweigend sozusagen hingenommen, aber es gab keine Nachauflage. Die erste Auflage, 15.000, war in 3 Tagen ausverkauft, landesweit, und dann gab es halt keine Nachauflage. Das war eine Konsequenz.
Dieser Titel Zurück zur Natur, das ist ja eine stehende Wendung. Gab es die damals schon oder haben Sie die gar in die deutsche Sprache eingeführt mit diesem Buch?
Naja, das geht ja auf Rousseau zurück, ja. Er hat ja auch schon diesen Satz Zurück zur Natur genutzt. Ja, aber das ist einfach so auch mein und unser Lebensmotto gewesen. Es ist bis heute noch, denn wir können von der Natur enorm viel lernen. Denn die Natur und auch die Vögel machen ja vieles, vieles richtig, was wir wissentlich falsch machen. Ja? Angefangen in der Mobilität, die klimaneutral ist bei den Vögeln, beim Bauen, wärmedämmendes Bauen mit Naturmaterialien und in der Inanspruchnahme von Ressourcen bis hin zur Ernährung. Vögel ernähren sich ja saisonal, regional, naturbelassen und unverpackte Nahrung. Ja. Das sind also viele Dinge, die wir von den Vögeln übernehmen können.
Ihre Mission ist es bis heute geblieben und da haben Sie sich auch über die Jahrzehnte nicht abbringen lassen. Was gibt Ihnen die Energie?
Ich habe 2 Energiequellen, die ich auch verraten möchte. Einmal ist es der Naturkontakt, ja, die Natur, die Berührung mit der Natur und das Erleben von Natur, das schenkt mir tagtäglich neue Energie. Und zum Zweiten habe ich noch eine 2. Energiequelle, die auch erneuerbar ist und auch kostenfrei ist, nämlich der Humor. Ich pflege den Humor auch in meinen Büchern und auch in meinen Veranstaltungen. Das öffnet die Herzen und damit erreiche ich auch die Menschen mit Themen, die auch mitunter schwierig sind.
Kann ich bestätigen, Ihr Buch liest sich auch deswegen gut, weil es lustig zu lesen ist zum Teil. Aber lassen Sie uns bei dem Naturkontakt bleiben. Wie sieht der in Ihrem Alltag gerade aus?
Ja, das geht einfach zurück in meine Kindheit. Ich bin ja auf dem Bauernhof aufgewachsen. Für mich ist Naturkontakt etwas Essentielles. Ohne dem geht es mir schlecht. Und das habe ich bis heute weiter praktiziert, auch dass ich meine Nahrung selbst im Garten erzeuge, also fast zu 90% ums ganze Jahr. Und dieser Wechsel zwischen körperlicher Arbeit und Naturkontakt und dann dem Bücherschreiben und dem Bücher publizieren und vortragen, das ist für mich erfüllend. Das macht mich gesund und glücklich.
Sie wohnen im Dörfchen Steckby, das ist nicht weit von Wittenberg und offenbar für Vogelfreunde ein ganz spezieller Ort in Deutschland. Warum?
Ja, das ist ja das erste UNESCO-Biosphärenreservat ganz Deutschlands, 1979 von der UNESCO anerkannt, entlang der Elbe. Und dort sind über 300 Vogelarten inzwischen registriert worden. Und da fühle ich mich sehr, sehr wohl. Das ist eine noch relativ naturbelassene Landschaft, wo sehr viele verschiedene Lebensräume sich berühren. Und in jedem Lebensraum finde ich ja andere Arten von Vögeln.
Man kann auch über das Liebesleben der Vögel heutzutage nicht reden, ohne auch den Klimawandel und das Artensterben anzusprechen. Sehen Sie da schon Änderungen im Verhalten der Vögel, was das betrifft?
Ja, es gibt ja einige Studien darüber. Und ganz spannend ist eine Studie, die Vögel speziell waren es Meisen, starken Temperaturschwankungen ausgesetzt haben. Den Klimawandel, die Klimaerwärmung sozusagen im Experiment vorweggenommen. Und dann hat man die Vögel wieder in die Freiheit entlassen und verfolgt, wie ihr weiterer Lebensweg verlief. Und man hat dann auch den Nachwuchs untersucht durch Genanalysen, Vaterschaftsanalysen, hat festgestellt, dass starke Temperaturschwankungen die Bereitschaft zur Fremdverpaarung wächst. Das heißt, die Weibchen lassen sich mit dem Klimawandel verstärkt auf sexuelle Abenteuer ein. Das kann man verkraften, aber die größeren Probleme mit dem Klimawandel werden immer noch wir Menschen haben. Denn Vögel können ja mit ihrer Infrastruktur, die ja aus einem Nest besteht, sehr leicht umziehen Richtung Norden. Und wir können das allerdings nicht. Wir können die Städte nicht nach Norden umziehen. Das heißt, wir, die Verursacher des Klimawandels, sind letzten Endes auch diejenigen, die am meisten Probleme damit haben werden. Folglich sollten wir alles tun, um einer weiteren Klimaerwärmung etwas entgegenzusetzen. Und das mache ich seit 40 Jahren und das vermittle ich auch mit meinen Büchern.
Was sehen Sie denn bei Ihren Naturbeobachtungen zurzeit in der Vogelwelt, was Ihnen Sorgen macht angesichts der Umweltprobleme, die wir haben und angesichts des Artensterbens?
Ja, das größte Problem ist tatsächlich das Verschwinden der Vögel auf den Feldern und Wiesen. Also die Agrarlandschaft sind die größten Probleme, zum Beispiel Kiebitz oder Rebhuhn oder Turteltaube. Rückgang 90% in den letzten 30 Jahren. Das ist dramatisch und das hängt tatsächlich mit der Art der Landwirtschaft zusammen, aber letzten Endes mit der Art unserer Ernährung. Denn wenn wir als Verbraucher, als Konsumenten auf giftfrei erzeugte Nahrung zurückgreifen, die durch ökologische Landwirtschaft erzeugt wird, dann können wir diesen Vögeln am allerbesten helfen.
Sehen Sie auch was, was Ihnen Hoffnung macht?
Ja, es ist ja ganz viel auch geschehen. Wir hatten ja noch vor 2-3 Jahrzehnten große Probleme mit den Greifvögeln, mit den Adlern, den Seeadlern, den Fischadlern zum Beispiel und den Kranichen. Da haben wir uns drum gekümmert, auch mit viel Aufwand an Personal, an Geld. Und die erfreuen sich einer tollen Entwicklung. Das Allerneueste sind ja die Großtrappen. Das sind Vögel in der Agrarlandschaft, die so groß sind wie Rehe. Und die haben wir hier in Ostdeutschland inzwischen an 4 Standorten, indem wir sie einfach intensiv betreuen und für Lebensbedingungen sorgen, die ihnen gut tun. Das ist einfach eine Erfolgsgeschichte.
Das nehmen wir mal als Hoffnungsschimmer mit, die Mahnung aber natürlich auch. Danke, dass Sie da waren, Herr Dörfler.
Sehr gerne.